Medienmarken Inside, ein Podcast von Martin Busch und Brandmeier Markenberatung. Heute Dr. Rainer Esser, langjähriger CEO der Zeit Verlagsgruppe.
Das ist ja die große Kunst unserer TikToker, dass sie in 90 Sekunden schwierige politische Sachverhalte so erklären, dass auf der anderen Seite da Verständnis entsteht und Kenntnis.
Wenn ich an die Zeit denke, ich bin Anfang 50, dann kommen mir Namen in den Sinn wie Marion Gräfin-Dönhoff, Helmut Schmidt oder Theo Sommer. Bei dessen Ex-Frau war ich sogar mal in Wacken zum Interview, gab trotzdem lecker Kuchen. Prominentester Vertreter der nächsten Generation ist sicher Giovanni Di Lorenzo, dessen Gesicht ja auch regelmäßig im Fernsehen auftaucht. Der ist aber auch schon Mitte 60. Dass die Marke Zeit nicht zur Antiquität geworden ist, das hat sie zu großen Teilen einem Medienmanager zu verdanken, nämlich unserem heutigen Gast, Dr. Rainer Esser. Geht nicht, gibt's nicht, hat seine Oma gesagt. Und so hat sich die Zeitverlagsgruppe unter ihm in den vergangenen rund 25 Jahren zu einem der erfolgreichsten Medienhäuser im deutschsprachigen Raum entwickelt. Der Umsatz wurde vervierfacht, auch die Zahl der Beschäftigten ist deutlich gestiegen. Herr Esser, herzlich willkommen.
Dankeschön für diese freundlichen, liebenswürdigen, doch stark übertriebenen Worte, Herr Busch.
Ich habe mich an der Wahrheit orientiert. Die erste Frage, Herr Esser, ist für jeden Gast dieselbe in diesem Podcast. Woran erkennt man Ihrer Meinung nach eine starke Medienmarke?
Dass sie ein großes Vertrauen hat in der Community, die sie erreicht und eine ganze Reihe von Angeboten auch für diese Community. Wir möchten unsere Leser von der Wiege bis zur Bahre begleiten und ihnen in möglichst vielen Lebensphasen ein Anker sein, sie ermutigen, ihnen Informationen geben, die halt weit jenseits dessen sind, was man for free im Internet bekommt.
Was macht denn Ihrer Meinung nach den Kern der Marke, die Zeit, aus?
Den Kern unserer Marke macht aus, dass wir ganz nah bei unseren Leserinnen und Lesern sind, was die bewegt, welche Fragen sie haben und die Informationen, die wir ihnen geben, dass wir die einordnen, dass wir die in die Perspektive setzen, dass wir ihnen ein gutes Gefühl geben und dass sie dann anschließend selber entscheiden können, welche Ansicht sie jetzt haben.
Herr Esser, Sie haben zunächst eine Banklehre gemacht, dann Jura studiert. Wie kam es, dass Sie anschließend noch an die Deutsche Journalistenschule gegangen sind?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Das haben mich meine Eltern damals auch vollkommen konsterniert gefragt, als ich sie damit konfrontiert habe. Ist ganz einfach. Ich habe ein sehr intensives Jurastudium gehabt mit einem Master of Law. Ich habe promoviert und das war auch während des Studiums immer ganz interessant, weil ich war viel im Ausland. Nur als es dann darum ging, hier in Deutschland in einer Rechtsanwaltskanzlei und wirklich die dicken Verträge durchzulesen und steuerrechtlich zu optimieren, da habe ich doch gemerkt, dass das nicht das ist, wofür mein Herz schlägt. Und ich habe immer wahnsinnig gerne Zeitungen gelesen und war immer sehr neugierig, was in der Welt passiert und habe auch gerne geschrieben. Deshalb dachte ich, dass in der Deutschen Journalistenschule in München mich da weiterbilden kann in diesem Bereich. Und das hat so viel Freude gemacht, dass ich dann auch erst als Redakteur gearbeitet habe anschließend und dann halt die Seite gewechselt habe sozusagen beim Holzbrink-Unternehmen, mehrmals Geschäftsführer wurde von Tochterunternehmen.
Mhm. Als Sie bei der Zeit begonnen haben, da lernte das Internet gerade laufen. Von Social Media war noch keine Rede. Was ist denn 2026 noch genauso wie vor mehr als einem Vierteljahrhundert?
Der Kern unseres Geschäftes sind die Abonnenten. Und das war 1999 so und das ist im Jahr 2026 so. Wir haben heute Gott sei Dank doppelt so viel Abonnenten wie 99. Die Wege, über die wir die Abonnenten zu uns ziehen. Das ist sehr viel über Zeit Online. Das gab es 99 nicht. Also die Wege haben sich deutlich verändert. Unsere Reichweite ist auch dramatisch gestiegen, halt vor allen Dingen über die 30 Podcasts, die wir haben, und auch über unseren TikTok-Auftritt sind wir deutlich jünger geworden. Also die Wege haben sich verändert. Wir haben heute über 100 Produkte, hatten damals nur ein einziges Produkt, die Zeit. Aber was gleich geblieben ist, das ist die Abo-Basis. Und was gleich geblieben ist, ist der journalistische Kern, dass auch damals hier im Haus sehr viele mit großer Leidenschaft gearbeitet haben, ein bisschen über das Tagesaktuelle hinaus. Ne? Es sind viele Menschen hier im Haus damals wie heute, die sich Gedanken machen über den Tag hinaus, wie sie unsere Gesellschaft zusammenbleiben kann, wie unsere Demokratie vorankommen kann. Das war der Grundauftrag, weshalb Bucerius 46 die Zeit gegründet hat, gerade aufkeimenden neuen Demokratie ein bisschen Hilfestellung zu geben.
Ich habe unlängst in der gedruckten Ausgabe mit großem geistigem Vergnügen ein Dossier über J.D. Vance gelesen, den Vize von Trump, war toll recherchiert und geschrieben. Sie sagen ja auch selbst, die Zeit, das ist High-End-Journalismus. Sie sind aber auch auf Instagram und sogar auf TikTok. Inwiefern sind die Inhalte dort mit einem langen Zeitungsartikel wie dem über Vance noch vergleichbar?
Das ist eine zauberhafte Frage, die Sie stellen. Das sind zwei unterschiedliche Formate. Vance-Artikel, halbe Stunde, wenn man schnell liest, ne? Auf TikTok 90 Sekunden. Und das ist ja die große Kunst unserer TikToker, dass sie in 90 Sekunden schwierige politische, vor allem politische Sachverhalte so erklären, dass auf der anderen Seite da Verständnis entsteht und Kenntnis. Das sind unterschiedliche Formate und es sind auch unterschiedliche Menschen, die das machen. Auf TikTok, die reden wahnsinnig schnell. Also da wird, so wie ich rede, Faktor 2, ne? Ich würde als TikToker vollkommen durchfallen oder sie würden bei mir Faktor 2 in der Geschwindigkeit einstellen. Also 90 Sekunden, und das ist ja das Tolle, kluge Menschen können schwierige Dinge auch in 90 Sekunden klar verständlich rüberbringen.
Heißt aber, Sie haben mittlerweile als Marke Zeit verschiedene Zielgruppen.
Nun sagen wir so, die Zielgruppe, die wir 99 hatten, die hat sich ja vielschichtiger heute aufgestellt. Der Medienkonsum eines 70-Jährigen und der Medienkonsum eines 17-Jährigen unterscheiden sich heute viel dramatischer als 1999. Und wenn wir den 17-Jährigen wie den 70-Jährigen erreichen wollen, dann müssen wir halt auch unterschiedliche Klaviere bespielen. Und Social ist nun ein wichtiger Kanal, Insta und TikTok vor allem. Social ist ein wichtiger Kanal, um jüngere Leute zu erreichen. Und die älteren Herrschaften erreichen wir halt weiterhin übers Papier. Und das ist ja auch gut so. Und dazwischen gibt es digital, dazwischen gibt es die Podcasts. Wir haben 3 Podcasts, auch um vor allen Dingen jüngeres Publikum, weiblicheres Publikum zu erreichen, den Verbrechenspodcast. Das macht sehr viel Freude. Also ich finde, die jetzige Zeit für ein Medienunternehmen ist die beste Zeit, die man sich vorstellen kann, weil es gibt ungeheuer viel zu berichten, viel mehr als vor 25 Jahren. Und es gibt 5, 6 Kanäle, über die man diese Dinge auch kommunizieren kann.
Gibt es thematisch für Sie Grenzen aus Markenführungssicht? Sie haben gesagt, Podcast gibt es ganz diverse Angebote.
Thematisch gibt es im Prinzip keine Grenzen. Thematisch werden die Grenzen von unseren Leserinnen und Lesern bestimmt. Weil wir machen ja nur Dinge, von denen wir wissen oder bei denen wir die Resonanz unserer Leserinnen und Leser bekommen. Das sind die Grenzen. Was die Geschäfte angeht, die wir jenseits des Publizierens machen, da gibt es natürlich ganz klare Grenzen. Wir haben hier im Haus ein Zeitcafé. Da gibt es wunderbaren Kaffee, gastronomische Delikatessen. Das betreiben wir nicht. Gastronomie ist jetzt zu weit weg vom Publizieren. Das machen Profis und wir geben die Marke.
Aber verreisen tun Sie schon lange, ne? Das war mehr oder weniger das erste Produkt neben der Zeitung, das nämlich war Zeitreisen.
Das erste neue Geschäft, und das ist das Schöne, viele neue Geschäfte, die bei uns entstanden sind, die hat sich nicht irgendeiner Innovationsminister ausgedacht, sondern die kommen aus dem Herzen des Hauses und sehr häufig aus der Redaktion. Und da sagte damals der Reiseredakteur, weshalb bieten wir nicht Lesereisen an, aber jetzt nicht das Übliche. Man tut sich zusammen mit einem örtlichen Reiseveranstalter und der macht dann Werbung in der Zeitung und da klebt man dann auf seine Veranstaltung Zeitreise drauf. Das machen alle, das macht keinen Sinn für die Zeit. Wir sagen, wo Zeit draufsteht, muss auch Zeit drin sein. Das waren dann besondere Lesereisen und immer ein oder zwei Zeitredakteure sind dabei, die dann das Ganze einordnen, die über das Land berichten, über die Politik, die die Reise begleiten. Das ist das Besondere bei den Zeitreisen.
Nochmal vom Analogen ins Digitale. Verreisen tun wir Menschen ja doch immer noch mit unserem Leib. Haben Sie Erkenntnisse darüber, wer am ehesten bereit ist, auch im Netz für die Angebote der Zeit Geld zu bezahlen, das Portemonnaie aufzumachen?
Ja, es sind natürlich die Heavy User, ne? Man kommt nicht über eine Google-Suche einmal zur Zeit online und sieht da einen verschlossenen Artikel und denkt, oh, jetzt muss ich mein Leben lang Zeitabonnent werden, sondern es sind die Herrschaften, die sehr häufig auf Zeit online sind, ne? Und dann irgendwann denken, das macht so viel Freude, hier sind so viele interessante Artikel, jetzt gehe ich mal ein Abo ein. Die sind etwas jünger natürlich als die Herrschaften, die die Papierzeit bestellen.
Beginn der Digitalisierung gab es so eine Art Gratis-Illusion, so hat es Roger Deweck genannt, der auch mal Chefredakteur der Zeit war, in seinem neuen Buch Das Prinzip trotzdem. War das aus Ihrer Sicht ein folgenreicher Fehler?
Nein, das ist halte ich persönlich für ziemlichen Unsinn. Immer die Geschichte, die Verlage hätten am Anfang ihre Inhalte verschenkt und das wäre ein großer Fehler. Diese These teile ich nicht. Hätten wir am Anfang gleich ein Kassenhäuschen hochgezogen, dann wären andere gekommen ohne Kassenhäuschen. Und die User wären natürlich zu denen gegangen ohne Kassenhäuschen. Das heißt, wir mussten doch erstmal den Markt aufbauen. Wir mussten erstmal den digitalen Markt aufbauen, eine digitale Reichweite schaffen, bevor wir dann im Jahr, das war bei uns 2015, 16, bevor wir das Kassenhäuschen dort installiert haben. Ne? Hätten wir das schon 99 gemacht, wir wären digital eine Quantité negligible heute. Andere würden das Geschäft digital machen, die kostenlos angeboten hätten. Ne?
Die Entwicklung der Zeit ist nicht branchentypisch. Was machen Sie richtig, was Wettbewerber weniger richtig machen oder vielleicht bislang noch gar nicht erkannt haben?
Wie eingangs gesagt, schauen wir, dass wir unsere Leserinnen und Leser von der Wiege bis zur Bahre begleiten wollen und ihnen in möglichst vielen Lebensphasen ein Angebot machen wollen. Dieses Angebot ist natürlich in erster Linie publizistisch, in der abgeschlossenen Ausgabe, aber auch auf Zeit online. Daneben haben wir 16 Magazine. Sie haben die Lesereisen erwähnt. Wir haben eine Zeitakademie. Wir sind im Stellenmarkt sehr aktiv. Also wir schauen, dass wir die Interessen unserer Leserinnen und Leser auch durch unterschiedliche Produkte befriedigen und dass wir vor allen Dingen auf sie eingehen, dass wir hören, wo können wir ihnen einen Mehrwert liefern. Alles, was wir hier machen, muss im Dienste unserer Leserinnen und Leser sein, ne? Nicht in unserem Dienste. Was, als ich zur Zeit kam, da gab es so dieses Bonmot, wir machen die Zeitung, die uns gefällt. Ne? Und heute machen wir die Zeitung, die im Interesse unsere Leserinnen und Leser ist, die unseren Leserinnen und Lesern Mehrwert bietet, Freude macht, sie inspiriert, sie informiert, aber halt über die Information hinaus Dinge einordnet, sodass sie in ihrem Leben, in ihrer Welt anschließend klüger und meinungsstärker sind.
Ökonomisch ja auch das sinnvollere Vorgehen.
Ja.
Bei den Podcasts, geht's denn da, Stand jetzt in erster Linie um den Bekanntheitsgrad der Marke Zeit, um Reichweite oder verdienen Sie da auch schon Geld mit?
Das war sicherlich natürlich der Start, dass wir in diesem neuen Geschäftsfeld Audio mitmachen und jetzt mit manchmal 20 Millionen Downloads im Monat sind wir da auch ganz weit vorne. Und es ist, wie es immer passiert, wenn eine große Reichweite da ist, dann kommen auch Anzeigenkunden. Und wenn die Reichweite steigt, dann kommen noch mehr Anzeigenkunden. Das war sehr erfreulich, jetzt gerade im letzten Jahr. Hinzu kommt, wir haben im letzten Jahr eingeführt ein Abo, ein Podcast-Abo. Alles, was bisher frei war, ist weiterhin frei. Nur Zusatzausgaben zu Zeitverbrechen oder das Politikteil, die sind dann hinter einem Kassenhäuschen.
Gab es in Ihrer Zeit, jetzt wir haben es erwähnt, über 25 Jahre, die Sie da an der Spitze gestanden und gewirkt haben, gab es da auch mal Flops?
Ja, selbstverständlich gab es Flops. Es gab immer wieder Flops. Nur schauen Sie, wir machen neue Dinge immer relativ zügig und mit überschaubarem Aufwand, sodass das keine richtigen so Flops sind, die in die Bilanz reinhauen, sondern das sind Lernprozesse. Wenn wir dann etwas Neues machen, was noch nicht so richtig realisiert, dann wird es halt geändert, dann wird nachgebessert, nachgefüttert, nachgeschoben und irgendwann wird auch mal was eingestellt. Ein schönes Beispiel, wir haben ein Magazin rausgebracht, unser erstes Magazin, das hieß Zeitwissen. Und das gibt's heute auch und das macht sehr viel Freude, hat 100.000 Auflage, hat auch ein schönes Anzeigengeschäft, ist so mehr so im Bereich Psychologie jetzt, auch Mehrwert mental für unsere Leserinnen und Leser, macht Freude, dieses Magazin. Das startete mit dem Konzept, wir wollen die Wissenschaft verständlich machen. Dieses Konzept hat leider nicht getragen und das haben wir so, das hat sich gehäutet, dieses Zeitwissen über die Jahre. Und da haben wir auch bestimmt 4-5 Jahre Verluste geschrieben. Aber heute macht es halt große Freude. Also das ist jetzt kein Flop, sondern das ist so ein Lernprozess. Ich kann Ihnen auch ehrlich sagen, wir haben auch 1-2 Sachen tatsächlich eingestellt. Eine Sache, die mir sehr am Herzen lag, ich habe in der Süddeutschen Zeitung so ein fettes Golfmagazin gesehen. Und dann bin ich hier im Haus, da Golf jetzt so in der Zeitredaktion nicht so das Megathema ist, bin ich hier im Haus sicherlich 3 Jahre hausieren gegangen, wollen wir nicht auch ein Golfmagazin machen. Und dann fand ich ein. Und dann haben wir dieses Golfmagazin rausgebracht. Nur das Anzeigengeschäft hing an mir, ja. Ich musste immer alle anrufen, die ich kannte und die haben unseren Anzeigenverkäufern im ersten Go immer gesagt, nein, weil sie wussten, irgendwann ruft Esser an und dann rief ich sie natürlich an und dann habe ich natürlich auch erst übers so ein bisschen Smalltalk gemacht und dann wussten die ganz genau, ne? Spätestens nach 3 Minuten kommt Esser mit der Anzeige um die Ecke und so war es dann auch. Und so haben wir dieses Magazin 3 Jahre gemacht. Jedes Mal gerade so eine rosa Null. Und wenn man alle Kosten drauf rechnete, dann war es natürlich ordentlich defizitär. Und dann, da ich auch diese Bettelanrufe satt hatte, haben wir halt nach 3 Jahren Obi et Orbi gesagt und die Reißleine gezogen.
Sie haben mal gesagt, dass die Chefredakteure in all den Jahren eher Partner waren und nicht Gegner.
Wenn es 2 Sachen gibt, die ich hasse, dann ist das Hierarchie, ne? Und Bürokratie. Und ich könnte noch ergänzen, überbordende Marktforschung. Weil beste Marktforschung ist das Produkt im Markt selber.
Meine letzten Buchbesprechungen, die ich für den Hörfunk gemacht habe, waren interessanterweise von 2 Zeitredakteuren. Einmal Marc Schieritz und einmal Holger Stark. Ist das auch ein Anliegen des CEO Esser gewesen, dass solche engagierten Köpfe neben ihrer Arbeit für die Wochenzeitung Raum für andere Projekte wie solche Bücher haben?
Ja, na selbstverständlich. Die Zeit lebt ja auch davon, dass wir Autoren haben, die draußen bekannt sind. Und ich möchte dann die Meinung wissen vom Holger Stark oder vom Marc Schieritz. Deshalb ist es wichtig, dass der Holger und der Marc, dass die auch auf vielen Bühnen stattfinden. Nicht nur in der Zeitung, nicht nur auf Zeit Online, sondern dass sie auch beim Lanz auftauchen oder beim Maischberger, dass über ihre Bücher gesprochen wird, dass sie aus Lesetouren machen mit ihren Büchern. Ne? Wir kommen immer mehr dahin, dass Autoren Marken sind, denen die Leserinnen und Leser folgen.
Ja, wobei in dem Fall jetzt die beiden mit den Verweisen, die dann immer auftauchen, eben auch auf die Muttermarke Zeit einzahlen, ne, mit ihren Büchern.
Klar, klar. Aber die Muttermarke, früher gab es eine Marke und so, ne? Heute gibt es die Marke, die spielt auch eine große Rolle, aber es gibt die Autoren, das sind auch wieder Marken, das sind Botschafter der Marke und es gibt unsere Community. Ne? Und diese drei Dinge, Marke, Markenbotschafter und Community, die kann KI nicht ersetzen. Das ist unser
Stichwort von Ihnen, denn da wollte ich jetzt noch drauf zu sprechen kommen. Als Sie 2023 von Horizont zum Medienmann des Jahres gekürt wurden, da haben Sie gesagt, Zitat, Investitionen in Köpfe sind und bleiben erfolgsentscheidend. Sehen Sie das immer noch so? Zu dem Zeitpunkt ging es zum Beispiel mit ChatGPT gerade los.
Ja, ich würde sagen, das ist heute noch entscheidender im Jahr 2026 als 2023, weil das unterscheidet uns ja von künstlicher Intelligenz, dass wir natürliche Intelligenz haben, dass wir sympathische, kluge Autorinnen und Autoren haben, deren Meinung unsere Leserinnen und Leser hören wollen. ChatGPT kann wunderbare Geschichten zusammenstellen, und Informationen und Anreichern und Research und so. Aber die Einordnung, wie der Holger Stark das einordnet oder der Marc Schieritz, wie diese Menschen, die ich hier vor mir sehe, wie sie das sehen, das macht den entscheidenden Mehrwert aus. Und den kann KI halt nicht ersetzen. Und das ist zauberhaft.
Trotzdem sind Sie ja ein Freund des Fortschritts, das haben Sie schon oft genug betont und schreiben zum Beispiel bei LinkedIn bei Ihrem Profil auch, dass Ihr Fokus eben auch auf der Integration von KI liege.
Ja, selbstverständlich. KI kann unsere Arbeit, unsere originäre menschliche Arbeit deutlich verbessern. Gerade im Research, wenn man früher tagelang Dinge zusammensuchen musste, es geht jetzt halt binnen von Sekunden, binnen von wenigen Minuten. Also derjenige, der das nicht nutzt, der fällt irgendwann hinten runter, nicht? Weil andere sind halt viel schneller, die KI nutzen. Und im kommerziellen Bereich kann KI natürlich, also auf der Verlagsseite, kann KI wunderbar Dinge beschleunigen, auch hier besser der Research, auch wie ich im Anzeigenmarkt meine Kunden erfreuen kann, mit welchen Angeboten, da kann KI natürlich blitzschnell Dinge zusammenstellen, die ein Mensch jetzt irgendwie stundenlang erst zusammensuchen müsste. Deshalb bin ich ein Protagonist davon, in diesen Dingen KI möglichst zügig einzusetzen. Das stärkt das ganze Haus, nicht? Wenn unser Output schneller und stärker wird.
Und doch trägt ja auch KI mit dazu bei, dass die Grenzen zwischen Realität und Fiktion, zwischen Wahrheit und Fake News sich irgendwie aufzulösen drohen. Ist das denn für Medienmarken in erster Linie ein Risiko oder auch eine Chance?
Naja, beides. Manche Videos, die so rumgeistern, ne, es werden immer mehr, da erkennt man relativ zügig, die Menschen sehen so aus, wie sie immer aussehen, aber was da gerade passiert, das muss fake sein. Ne? Das ist dann nicht als fake gekennzeichnet, dann ist man natürlich etwas enttäuscht. Die Chance für Medienmarken liegt darin, dass sie halt ganz klar sind, wo sie KI einsetzen, dass sie das ganz klar transparent machen, sodass ich weiß, wenn ich bei Zeit Online unterwegs bin, da gibt's kein Fake, nirgendwo. Und wenn etwas tatsächlich mal ein Bild KI generiert ist, dann ist das ganz fett gekennzeichnet. Ja, ich weiß, bei Zeit Online geht es 100% um originär erstellten Journalismus, originär erstellte Audios und Videos. Ne?
Der ARD-Vorsitzende Florian Hager hat gepostet, dass wir zunehmend in individuell kuratierten Informationswelten leben, in parallelen Wirklichkeiten, so hat er es auch genannt. Das führt ja zum Phänomen der Filterblase, zu den Echokammern, über die wir schon seit längerem diskutieren. Diese ausgeartete Diversifikation, wenn man es mal so nennen will, ist sicherlich auch der Grund dafür, dass Roger de Weck, ich habe ihn schon erwähnt, seinem Buch folgenden Untertitel gegeben hat: Warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen. Ist Ihnen das zu negativ?
Den Journalismus vor den Medien. Sagen wir mal so, wir müssen den Journalismus retten vor Unternehmern, die Medien wie eine Wurstfabrik betreiben wollen. Ja? Die schauen ausschließlich nach Effizienz. Ne? Wer schreibt wie viel, wie oft? Ne? Und nur nach Clickbaiting gehen, ja, das kann man auch machen, ja, ist jetzt auch ein Geschäftsmodell, aber das ist nicht das, was ursprünglich mal 1945, 1946 bezweckt wurde, als eine Reihe von unbescholtenen Bürgern eine Lizenz für ein Presseerzeugnis bekommen haben.
Damals Sirius und Augstein hatten das auf jeden Fall nicht vor, nee, genau.
Bucerius und Augstein hatten das nicht vor und viele, viele andere damals auch nicht. Das ist dann manchmal beim einen oder anderen, der das geerbt hat, ein bisschen unter die Räder gekommen. Weil, das wissen Sie ja, das Ganze fing klein an und in den 90er Jahren waren manche Medien, gerade im Regionalen, das waren Lizenzen zum Gelddrucken. Und dann kam er Erben und dann ging das auf einmal mit dem Gelddrucken nach unten und dann sagen die, wieso, wir haben uns so an die 15% oder an die 20% gewöhnt. Wenn die Umsätze das nicht hergeben, dann müssen wir den Kosten runtern. Und dann gibt's so eine Spirale, die nach unten losgeht, nicht? Weniger Personal, weniger Redakteure, Auflage geht weiter nach unten, Anzeigenerlöse gehen weiter nach unten. Und dann müssen halt noch weniger Redakteure und dann zusammenlegen und Synergien und so. Das ist halt kein besonders nach vorne gerichteter Weg. Und es ist auch kein Weg, wie weshalb die Verleger damals 46 ihre Lizenz bekommen haben, um ein Presseerzeugnis rauszugeben.
Herr Esser, es gibt ja immer wieder den Streit zwischen den Privaten und den Öffentlich-Rechtlichen, also den Verlagshäusern und den Rundfunkanstalten wegen des Online-Angebots des ÖRR. Sie haben mal gesagt, eine gemeinsame Anstrengung, ein Schulterschluss aller Qualitätsmedien würde unsere Gesellschaft weiterbringen. Es wäre ein wertvoller Beitrag zur Stärkung unserer Demokratie in rauer werdenden Zeiten. Zitat Ende. Schulterschluss klingt ja immer schön. Passiert das bereits oder gibt es noch zu viel Besitzstandswahrungsmentalität?
Ja. Schulterschluss wäre schön. Ne? Es wäre wirklich gut, weil Sie haben die Fake News erwähnt, die Echokammern und so. Und wir Qualitätsmedien versuchen ja da auszubrechen und wirklich für die Demokratie Plattformen der Information für die Bürger zusammenzustellen. Und das Ganze ist jetzt nicht ein gerade dynamisch wachsender Markt, jetzt als Qualitätssegment, sondern es ist unter Druck. Wenn man unter Druck ist, dann sollte man sich eher gegenseitig helfen und nicht gegenseitig bekämpfen. Und ich bin jetzt nicht in den Details der Online-Angebote der Öffentlich-Rechtlichen, aber ich habe mal irgendwo gesagt und habe ich ein bisschen Kloppe bekommen, wenn es Tagesschau.de nicht gäbe, dann hätten wir kein einziges Abonnement mehr. Ja? Das ist, habe ich gelernt, im Regionalen anders. Da sind die Öffentlich-Rechtlichen teilweise so ausdifferenziert, dass ich da schon sehr viel mitbekomme und dann gar nicht mehr zu einem regionalen Medium gehen muss. Also da würde ich den Öffentlich-Rechtlichen ganz dringend raten, mit offenen Armen auf die Regionalverleger zuzugehen und zu überlegen, was können wir gemeinsam machen. Die dpa hat das gut vorgemacht, weil die dpa ist ja der Zusammenschluss der Zeitungen, ne? Und dann haben die Zeitungen gesagt, weshalb gibt's da diese regionalen DPA-Büros? Das sind wir doch auch, ne? Und dann haben die einen Modus vivendi gefunden, wie sie sich im Regionalen gegenseitig vertreten und nicht auf die Füße gegenseitig treten, ne? So was wäre schön auch mit den Öffentlich-Rechtlichen.
Der Mensch hat weiterhin nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung für seine Sinne. Wenn ich mir anschaue, was alles im Markenkosmos der Zeit existiert, alleine das Podcast-Angebot, da könnte ich meine komplette Freizeit mit verbringen. Herr Esser, welchen Rat würden Sie jungen Medienmachern geben, die heute eine Marke aufbauen wollen, in einem Markt, in dem gefühlt eigentlich schon alles da ist?
In keinem Markt ist schon alles da. Es gibt immer wieder Platz für neu ausdifferenzierte Angebote mit Leidenschaft, die mit Leidenschaft betrieben werden. Wäre nicht unbedingt der Protagonist für weitere Papierprodukte, ne? Da die Aufnahme von Medieninhalten doch digital oder vor allen Dingen auch aufs Ohr stattfindet, ne? Dann würde ich mich darauf konzentrieren und dann ganz, ganz eng drauf gucken, womit kann ich meinen Hörern oder meinen Leserinnen Freude machen? Wo ist Mehrwert? Und sie wollen auch neben den ganzen sinistren News, die da in der Welt kursieren, auch Freude haben. Sie wollen auch Unterhaltung haben. Sie wollen in ihrem Leben weiterkommen, besser werden. Und da gibt's immer wieder neue Angebote, die man lancieren kann. Da gibt es kein Ende.
Schön, dass Sie an dieser Stelle auch nochmal die Relevanz von Audioangeboten hervorgehoben haben. Das freut natürlich. Zum Schluss, Herr Esser, in unserem Podcast geht es um die eigene mediale Sozialisation. Welche Medienmarke fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an Ihre Kindheit denken?
Hannoversche Allgemeine Zeitung.
Haben die Eltern gelesen? War bei Ihnen zu Hause oder wie?
Meine Oma.
Die Oma, okay.
Und ich habe sie dann auch abgegriffen, ja. Und dann kam mein Vater am Abend und fragte, wo ist die Zeitung?
Und gab es da bestimmte Bereiche, die Sie am meisten interessiert haben?
Jetzt raten Sie mal.
Der Sport.
Hannover 96. Okay. Ist weiterhin in meinem Herzen verankert.
Sehr schön. Gab es denn auch schon einen Lieblingsmoderator oder eine Lieblingsmoderatorin im Fernsehen oder im Radio damals?
Ja, selbstverständlich. Ich habe jeden Abend erst mit meiner Großmutter, dann mit meinen Eltern die Tagesschau geguckt. Und da gab es diesen wunderbaren Herrn, der hatte auch zauberhafte Krawatte im An, der hieß Köpke. Ja?
Und Ihre drei Top-Lieblingsmedienmarken im Moment, also wir springen aus der Kindheit in die Gegenwart. Was sind die drei besten Medienmarken, die Sie wahrnehmen und die eigenen sind jetzt ausgenommen?
Dann würde ich klar sagen, Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt, NZZ.
Das war Medienmarken Inside, heute mit Dr. Rainer Esser, dem langjährigen CEO der Zeit Verlagsgruppe, der gebürtig aus der Stadt stammt, in der Lessing Ende des 18. Jahrhunderts mit Nathan der Weise eines der berühmtesten Bücher der deutschsprachigen Aufklärung verfasst hat. Wolfenbüttel, Herr Esser, das scheint ein gutes Omen gewesen zu sein für Ihre Karriere in der Welt der anspruchsvollen Medien.
Ja.
Ich danke für das Wertvollste, das Sie neben Ihrer Gesundheit haben, Ihre Zeit. Grüße gehen raus an alle, die uns hören. Erzählt es gerne anderen, wenn es euch gefallen hat. Ich bin Martin Busch. Bis bald.
Danke. Servus.
Medienmarken Inside, ein Podcast von Martin Busch und Brandmeier Markenberatung.